Wir lesen gemeinsam Psalm 19, das ist der Predigttext. Psalm 19, den ganzen Psalm, Verse 1 bis 15. Das ist Gottes Wort. Dem Chorleiter ein Psalm von David. Der Himmel erzählt die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis. Ohne Rede und ohne Worte, mit unhörbarer Stimme, ihre Messschnur geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt. Und sie, wie ein Bräutigam aus seinem Gemach, tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, die Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus und läuft um bis an sein Ende, und nichts ist von ihrer Glut verborgen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen und erquickt die Seele. Das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig und macht den Einfältigen weise. Die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit. Sie sind gerecht allesamt. Sie, die köstlicher sind als Gold, ja, viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Wabenhonig. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt. In ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Verirrungen, wer bemerkt sie? Von den verborgenen Sünden sprich mich frei. Auch von Übermütigen halte deinen Knecht zurück. Sie sollen nicht über mich herrschen. Dann bin ich tadellos und bin rein von schweren Vergehen. Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Himmlischer Vater, wir danken dir für diesen wunderbaren Psalm, für all das, was wir daraus lernen können. Wir bitten dich, Herr, öffne du unsere Ohren und Herzen, dass wir dein Wort empfangen, verstehen und umsetzen können. Ja, Herr, und lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr. Im Namen Jesu. Amen. Wenn ich diesen Psalm jetzt zusammenfassen müsste mit einem Satz aus der Bibel, dann würde ich einen Vers am Ende des 5. Buches Mose wählen dazu. Ich denke, der fasst diesen Psalm sehr gut zusammen. Das ist einer meiner Lieblingsverse aus der Bibel. Nachdem Mose dem Volk Gottes die Geschichte des Auszugs aus Ägypten und das Gesetz noch einmal zusammenfasste, sagt er dann in Deuteronomium 29, Vers 28, das Verborgene steht bei dem Herrn, unserem Gott, aber das Offenbare gilt uns und unseren Kindern für ewig, damit wir alle Worte dieses Gesetzes tun. Es gibt Dinge, viele Dinge, die uns Gott nicht erklärt. Verborgene Dinge, Geheimnisse, die er uns nicht offenbaren will. Aber das, was er uns offenbart hat, das hat er mit der Absicht offenbart, dass wir ihn erkennen, seine Wege verstehen lernen und seine Anweisungen befolgen. Hier im Psalm 19 gibt er uns in drei aufeinanderfolgenden Schritten, das eben zu verstehen. Drei aufeinanderfolgende Schritte. Und daran möchte ich diesen Psalm gliedern, an diesen drei Schritten oder drei Teilen. Drei Teile, die von Gottes Offenbarung handeln. Nämlich erstens Gottes Offenbarung durch seine Geschöpfe. Die können wir die allgemeine Offenbarung Gottes nennen. Dann zweitens Gottes Offenbarung durch sein Wort. Das ist die besondere Offenbarung Gottes. Und drittens dann die logische Folge der Offenbarung Gottes. Und das ist unsere Antwort. Und damit beginnt David beginnt mit der Beobachtung und dem Staunen über Gottes wunderbare Schöpfung. Und geht dann weiter zu seiner persönlichen Erfahrung. Da vernimmt er Gottes deutliches Reden, das ihm ganz nahe kommt. Gott spricht durch sein Wort in sein Herz hinein und fordert Verantwortung. Und diesem Verlauf wollen wir nachgehen und wir wollen selbst natürlich davon betroffen werden. Davids Staunen über die Schöpfung soll uns anstecken. Dazu hat er das so aufgeschrieben, damit wir ins Staunen kommen sollen über seine Schöpfung. Und dann natürlich noch mehr darüber hinaus. Diese Beschreibung, die er hier macht, das ist keine wissenschaftliche Beschreibung des Kosmos, wie wir das heute natürlich auch kennen. Wir könnten auch staunen und wir könnten staunen ohne Ende, wenn wir nur die wissenschaftlichen Daten über den Kosmos erklärt bekommen. Das ist wunderbar, das muss uns auch zum Staunen bringen. Aber hier geht es um etwas anderes in diesem Psalm. Und zwar von Anfang an. David beschreibt an einigen Beispielen, beschreibt er den Zweck Gottes Absicht mit seiner Schöpfung. Und er tut das in einer poetischen Sprache. Eine poetische Sprache, die nicht den Anspruch hat, wissenschaftliche Aussagen zu machen. Er schreibt, die Himmel erzählen die Herrlichkeit Gottes und das Himmelsgewölbe verkündigt seiner Hände Werk. Gott hat die Welt und das Weltall nicht einfach nur zweckmäßig geschaffen, so dass das Leben darin einfach funktioniert. Das tut es auch. Aber er hat vor allem Schönheit im Überfluss gegeben. Eine Schönheit im Überfluss, die ihn beschreiben soll, die ihn verherrlichen soll, uns zur Anbetung bringen soll. Alles, was da ist, dient natürlich auch einem Zweck. Die Luft, die brauchen wir zum Atmen. Die Bäume regenerieren dann die Luft. Und die geben auch Früchte zum Essen. Das ist alles auch zweckmäßig. Es gibt Wasser zum Trinken. Es wachsen Früchte und Gemüse zum Essen. Aber Gott hat diese Dinge alle so vielfältig geschaffen, dass in allem Schönheit zum Ausdruck kommt. Schönheit, Genuss und Freude. Einer meiner alten Freunde hat einmal gesagt, Gott hätte auch nur Kartoffeln schaffen können. Die würden genügen, damit wir zu essen haben. Aber nein, er hat so großen Überfluss geschaffen und solche Schönheit in der Vielfalt, der Vielfalt der Farben, der verschiedensten Lebewesen, der Ordnung in allem, da ist Schönheit drin. David nennt hier als Beispiel nur den Himmel über uns. Wenn wir den betrachten, da müssen wir staunen über die gewaltige Größe des Weltalls und über die Ordnung der Bahnen, der Gestirne und Planeten. dem Spiel von Licht und Farben und so weiter. Oder denk an den Sternenhimmel in einer klaren Nacht. Das alles spricht zu uns nicht mit menschlichen Worten, aber dennoch spricht es sehr deutlich zu uns von der Herrlichkeit Gottes, der alles geschaffen hat. Wie groß muss der Künstler sein, der so ein gewaltiges Kunstwerk schafft? Ein Tag sprudelt dem anderen Kunde zu und eine Nacht meldet der anderen Kenntnis ohne Rede und ohne Worte mit unhörbarer Stimme. Ihr Schall geht aus über die ganze Erde und bis an das Ende der Welt ihre Sprache. Und dann nennt David das Beispiel der Sonne. Wieder in einer poetischen Sprache, die Sonne fast schon personenhaft erscheinen lässt. Dort hat er der Sonne ein Zelt gesetzt und sie wie ein Bräutigam aus seinem Gemach tritt sie hervor. Sie freut sich wie ein Held, ihre Bahn zu durchlaufen. Vom Ende des Himmels geht sie aus bis an das andere Ende. Nichts ist von ihrer Glut verborgen. Er vergleicht die Sonne mit dem Bräutigam, der nach dem damaligen Brauch während der Hochzeitsfeier von seinem ganzen Dorf beobachtet wurde, wenn er aus seinem Zelt oder aus seinem Haus herauskam und ging, um seine Braut abzuholen. Ein herrliches Drama, ein Schauspiel. Der Bräutigam wurde dadurch geehrt. Er war herrlich gekleidet und wurde von allen bestaunt und gefeiert. Ich denke, heute feiert man mehr die Braut, oder? Und alle Frauen sprechen über das Brautkleid, das sie anhat. Damals war es wohl eher der Bräutigam. Und dann vergleicht er die Sonne auch mit einem Helden, mit einem Kämpfer, der seiner Truppe vorangeht in den Kampf, um siegreich zu erobern und dann von allen gefeiert wird. Die Sonne erzählt in besonderer Weise von ihrem Schöpfer. David sagt, nichts ist verborgen von ihrer Glut. Er spricht von ihrem Licht und von ihrer Hitze. Johannes schreibt in seinem ersten Brief, Kapitel 1, Vers 5, und dies ist die Botschaft, die wir von ihm gehört haben und euch verkünden, dass Gott Licht ist und gar keine Finsternis ist in ihm. Manch einer hat schon im Schöpfungsbericht beobachtet, dass zuerst das Licht geschaffen wurde und dann die Sonne. Und dann sagen sie, ah, das kann ja gar nicht sein, weil das Licht kommt ja von der Sonne. Nein, das Licht kommt nicht von der Sonne. Gott hat die Sonne auch als ein Licht geschaffen, eins der Medien, die sein Licht transportieren und ausstrahlen. Gott hat das Licht geschaffen vor der Sonne. Und das ist das Licht Gottes, das er selber ist. Und es ist in ihm keine Finsternis. Und dann sagt er, dass wir in diesem Licht Gottes wandeln sollen. Gott hat diese wunderbare Schöpfung hervorgebracht. Und er ist der Gott des Lichts. Und er sieht uns in seinem Licht. Wir sind offenbar vor seinen Augen. Nichts ist ihm verborgen, seien es unsere sichtbaren Taten oder das, was unsichtbar in unseren Herzen ist. Und er hat all diese Herrlichkeit geschaffen, nicht nur damit wir darüber staunen, sondern damit wir ihn suchen sollen. Er hat sich offenbart, damit man ihn suchen soll. Wir Menschen haben diese Verantwortung, von dem, was wir von Gott erkennen, weiterzugehen und ihn suchen sollen. Mehr von ihm zu erkennen, so dass wir ihn dann gebührend anbeten. Das lesen wir zum Beispiel im Römerbrief, Kapitel 1, Vers 19 und 20. Weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, also unter ihnen, unter den Menschen offenbar ist, denn Gott hat es ihnen offenbart. Denn sein unsichtbares Wesen, sowohl seine Kraft als auch seine Göttlichkeit, wird von Erschaffung der Welt an in dem Gemachten wahrgenommen und geschaut, damit sie ohne Entschuldigung seien. Also keine Entschuldigung dafür, ihn nicht anzubeten. Niemand hat eine Entschuldigung, Gott nicht anzubeten, ihm nicht zu gehorchen, weil seine Schöpfung für alle erkennbar zeigt, dass er würdig ist, Anbetung und Gehorsam zu fordern. Aber das Geschaffene, die Himmel, das Himmelsgewölbe, die Sterne und die Sonne und die ganze erschaffene Welt, sie zeigen uns eben nicht mehr als das, was wir gerade festgehalten haben. Sie zeigen uns nicht, wie wir mit dem Schöpfer in Beziehung kommen können, in eine versöhnte Beziehung kommen können, wie wir seine liebende Gemeinschaft erfahren können oder wie wir das können und warum nicht. Dies sagt uns allein Gottes geschriebenes Wort. Das ist seine besondere oder spezielle Offenbarung. Gott spricht, David spricht hier vom Gesetz der Tora, wenn er sagt, die Vorschriften des Herrn, wie es hier übersetzt ist, die Vorschriften des Herrn sind richtig und erfreuen das Herz, das Gebot des Herrn ist lauter und macht die Augen hell. Die Tora, wie das hier im Original steht, ist nicht nur das Gesetz in Form von Satzungen oder Geboten, die ein Verhalten vorschreiben würden. Der Begriff Tora wird im Alten Testament ganz unterschiedlich verwendet. Übersetzt bedeutet das so viel wie Anweisung, Wegweisung, Lehre. Und diese verschiedenen Bedeutungen oder Anwendungen nimmt David auf, indem er jetzt mehrere Synonyme gebraucht in seiner poetischen Art, das aufzuschreiben und zu singen. Es sind die Begriffe, die David gebraucht, sind fast die gleichen, die auch im Psalm 119 gebraucht werden. Psalm 119, dem großen Lobpreis auf Gottes Wort. Er nennt es Gesetz, Zeugnis, Vorschriften, Gebot, Furcht, Rechtsbestimmungen. Das Gesetz, die Tora des Herrn, ist vollkommen, sagt er. Vollkommen bedeutet hier, es fehlt ihm ihr an nichts. Es ist nützlich und wirksam für das, wozu es gedacht und gemacht ist. Das Gesetz, das Gebot, das Wort Gottes. Dazu kommt uns vielleicht auch das Wort von Paulus an Timotheus in den Sinn, wenn er schreibt, alle Schrift ist von Gott eingegeben und nützlich zur Lehre, zur Überführung, zur Zurechtweisung, zur Unterweisung in der Gerechtigkeit, damit der Mensch Gottes vollkommen sei, zu jedem guten Werk völlig ausgerüstet. Das Wort Gottes, die Tora, genügt für alles. Wir brauchen nichts mehr. Das Wort Gottes ist nützlich und wirksam, uns die Erkenntnis Gottes zu lehren, uns von Sünde zu überführen, uns auf den richtigen Weg zu führen, uns zu lehren, wie wir gerecht leben können. Das fasst alles zusammen, was David dann im Weiteren ausführt. Er sagt weiter, es erquickt die Seele. Und erquickt, das bedeutet belebt, wiederbelebt. Und die genauere Bedeutung des hebräischen Wortes hier ist aber eher führt zur Umkehr. Es führt zur Umkehr. Das Gesetz des Herrn führt uns dahin, zu ihm umzukehren. Das heißt, wenn wir von ihm weggegangen sind, uns von ihm abgekehrt haben. dann ist das Gesetz, die Tora, nützlich und hilfreich, uns zu ihm zurückzuführen. Und das ist ja auch die Bedeutung, die der Apostel Paulus dem Gesetz im Galaterbrief gibt. Er schreibt, Galater 3, 24, also ist das Gesetz unser Zuchtmeister auf Christus hin geworden, damit wir dann aus Glauben gerechtfertigt werden. Das Gesetz lässt uns erkennen, dass wir Sünder sind, dass wir verlorene Sünder sind, und es zeigt uns, dass wir einen Erlöser brauchen. Wir kehren zu Gott um, indem wir auf seinen Erlöser vertrauen. Und darum sagt David, das Zeugnis des Herrn ist zuverlässig. Es macht den Einfältigen weise. Und dieses Zeugnis, wie es hier heißt, das kann so verstanden werden, dass es vom Herrn, von seinen Wegen zeugt. Eine andere Übersetzung ist ebenso wichtig, das Warnzeichen des Herrn, das Zeugnis als ein Warnzeichen. Wenn wir das so übersetzen würden, dafür spricht der Hinweis in Vers 11, auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, durch die Worte Gottes wird er gewarnt. Also das Wort Gottes ist auch ein Warnzeichen des Herrn. Das Zeugnis oder das Warnzeichen des Herrn macht den Einfältigen weise. Und wenn wir hier den Einfältigen hören, dann ist das nicht so, wie wir das manchmal im Volksmund gebrauchen. Mit dem Einfältigen meinen wir gewöhnlich einen Narren, einen Dummen, der unbeirrt seinen eigenen Weg geht. Nein, hier ist der junge und unerfahrene Mensch gemeint, der sich warnen lässt. Einfältig, auch in eine Richtung gehend. In diesem Sinn gibt Gottes Wort den jungen und unerfahrenen Menschen Weisheit, indem es sie warnt vor falschen Wegen, die in die Irre und in ihr Verderben führen würden. Es macht weise, sich selber nicht als klug anzusehen, sondern als bedürftig nach Gottes Weisheit. Wenn wir so eingestellt sind, dann werden wir mehr Weisheit erlangen. Matthäus 5, Vers 3, das kennen wir so gut. Glückselig sind die Armen im Geist, denn ihnen gehört das Königreich der Himmel. Die wissen, ich bin arm im Geist. Ich habe nichts. Ich brauche alles von Gott. Und dann lobt David weiter. Die Vorschriften des Herrn sind richtig. Das originale Wort, das mit Vorschriften übersetzt wird hier, das verstehen wir am besten als Anweisungen oder Wegweisung. Die Wegweisung, die Anweisungen des Herrn sind richtig, die er für unser Leben gibt. Das heißt, sie sind korrekt, sie sind nicht irreführend, sondern sie führen genau ans richtige, ans beabsichtigte Ziel. Und darum werden sie von David nicht als etwas Einschränkendes gesehen oder erlebt, wie man oft die Gebote Gottes als eine Einschränkung, als eine Beengung sieht. Nein, David sagt, sie erfreuen mein Herz. Die Anweisungen, die Wegweisungen Gottes erfreuen mein Herz, weil sie mich zum richtigen Ziel bringen. Es ist eine Lüge, die der Teufel schon bei Adam und Eva gebracht hat, als er sagte, was Gott euch gesagt hat, ist nicht zu eurem Besten, sondern er will euch nur etwas vorenthalten. Gottes Anweisungen in seinem Wort sind richtig. Gut und nützlich zu unserem Heil und zur Freude unseres Herzens. Halte dich an Gottes Anweisungen und du wirst die wahre Freude im Leben kennenlernen. Das Gebot des Herrn ist lauter, heißt es hier. Es erleuchtet die Augen. Lauter bedeutet rein, unvermischt. Wir sollen dabei an reines Licht denken, das die Augen erleuchtet. Es hilft, die Dinge richtig zu sehen. Wir brauchen erleuchtete Augen, um Gott und seine Wege zu erkennen. Paulus betet in Epheser 1,18: Er erleuchtet die Augen eures Herzens, damit ihr wisst, was die Hoffnung seiner Berufung, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen und was die überschwängliche Gnade seiner Kraft an uns, den Glaubenden, ist. Dann schreibt David, die Furcht des Herrn ist rein und besteht in Ewigkeit. Ist hier die Furcht des Herrn ein weiteres Synonym für Torah oder spricht David eher von der Folge der Wirkungen der Torah? Wir finden in der Schrift keinen weiteren Hinweis, dass Furcht als Synonym für das Gesetz gebraucht wird. Furcht, Ehrfurcht ist aber die Haltung, mit der wir auf Gottes Gesetz, auf Gottes Wort hören und es befolgen. Wer die Tora, das Zeugnis, die Anweisungen, das Gebot des Herrn in Ehrfurcht vor ihm beachtet und darum befolgt, der, sagt David, besteht in Ewigkeit. Gottes Wort ist Leben, ewiges Leben. Das Vertrauen darauf, seine Befolgung bringt ewiges Leben. Wer Gott fürchtet, der hört auf ihn, was er ihm sagt, und er erntet seinen Segen. Und darum fasst David zusammen, indem er noch einmal sagt, die Rechtsbestimmungen des Herrn sind Wahrheit, sie sind gerecht allesamt, sie, die köstlicher sind als Gold, ja, viel gediegenes Gold und süßer als Honig und Honigseim. Auch wird dein Knecht durch sie gewarnt, in ihrer Befolgung liegt großer Lohn. Haben wir wirklich diese so positive Sicht von Gottes Geboten? Süßer als Honig, köstlicher als Gold. Das Wort Gottes. Die Rechtsbestimmungen, das sind die Urteile oder die Beurteilungen des Richters über das, was recht ist, über die richtige, passende Art zu leben. Sie sind Wahrheit und gerecht. Der Herr allein ist derjenige, der durch sein Wort festlegt, was richtig ist. Gott sagt, was gut und richtig ist. Der Gottesfürchtige, der Gläubige, sieht nichts als großen Gewinn in der Tora, weil sie uns Gott zu erkennen gibt, weil sie uns zu ihm zurückführt, weil sie unser Herz erfreut und die Wahrheit sehen lässt. Darum sind die Worte der Tora für uns kostbarer als Gold und süßer als Honig. Nichts ist so wertvoll. Nichts, weder Geld, Besitz, Macht oder was sonst noch. Und nichts bringt uns solchen Genuss wie das Wort Gottes. Und dann sagt David auch, dein Knecht wird durch es gewarnt. Gewarnt davor, eben schädliche Wege zu gehen und den Reichtum und den Genuss der Gottesbeziehung vorzuziehen. Davor werden wir durch Gottes Wort gewarnt. Durch das Staunen über Gottes herrliche Offenbarung in seiner Schöpfung und den Reichtum seines geschriebenen Wortes wird David unweigerlich dahin geführt, darüber nachzudenken, ob er für diesen wunderbaren Herrn denn passend ist. Seine Gedanken gehen zu seinen Verirrungen, zu seinen Sünden. Wenn wir Gott wahrhaft erkennen, etwas von seiner Herrlichkeit und Heiligkeit sehen, dann werden wir auch erkennen, wie wir selbst im Vergleich aussehen. Und da kommen wir so schlecht weg. So wie Jesaja in Kapitel 6 vom Jesaja-Buch, wenn er die Herrlichkeit Gottes sieht, ruft er gleich aus: Wehe mir, ich muss vergehen, denn ich bin ein Mann mit unreinen Lippen. Die rechte Ehrfurcht vor Gott ist auch die Furcht, ihm zu missfallen und ihn durch Sünde zu betrüben. Und darum sucht David die Reinigung, die Vergebung seiner Sünden. Und er will dabei so gründlich sein, dass er wirklich alle Sünde beseitigt haben will. Von den verborgenen, das heißt von den unbeabsichtigten Sünden und von den übermütigen, das heißt den willentlichen Sünden, sprich mich frei. Wer bemerkt alle Verirrungen? Fragt David. Wer bemerkt alle Verirrungen? Das ist eine rhetorische Frage, worauf die Antwort ist: Gott allein, wir nicht. Und er allein kann auch davon freisprechen. Aber David will nicht nur den Freispruch. Er wünscht sich auch, dass der Herr ihn davon abhält, weiter zu sündigen. Halte deinen Knecht zurück, lass sie nicht über mich herrschen. Dann bin ich rein von schweren Vergehen. Wenn du mich zurückhältst, nur wenn Gott uns zurückhält, dann sind wir bewahrt vor der Sünde. Die Sünde will uns beherrschen. Und so warnte Gott schon den Sohn Adams, Kain, als dieser auf dem Weg war, sich an seinem Bruder zu vergehen. Da warnt Gott ihn und sagt: Wenn du aber nicht recht tust, lagert die Sünde vor der Tür. Sie lauert auf dich und sie will dich ergreifen. Nach dir wird ihr Verlangen sein. Du aber sollst über sie herrschen. Kain hört nicht auf seinen Schöpfer und sündigt willentlich. Und dadurch kam er tiefer in die Gefangenschaft der Sünde hinein. Er wird sofort zum Mörder. Und wenn wir Gottes Wort hören und erkennen, was richtig wäre und trotzdem sündigen, dann führt das dazu, dass wir mehr und mehr von der Sünde wieder beherrscht werden. Und darum betet David in dieser Weise: Herr, bewahre mich davor, übermütig, willentlich zu sündigen. Dann bin ich rein von schwerem Vergehen. David weiß, dass er nicht vollkommen ohne Sünde sein kann, leben kann. Dieser Illusion ist er nicht erlegen. Aber er weiß, wenn Gott mich davor bewahrt, absichtlich zu sündigen, dann kann ich ein ihm wohlgefälliges Leben führen. Und darum bittet er schließlich zuletzt: Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir. Ja, das können wir nicht selber machen. Wir können uns nicht selber wohlgefällig machen vor Gott, auch noch nicht als Christen. Und David, wenn er so betet, dann sagt er das eigentlich, und er sagt: Herr, verändere mich so, dass ich dir gefallen kann. Das ist Gottes Werk in uns. Er verändert uns so, dass wir ihm gefallen können. Und das ist ein Gebet, was David hier betet, dass wir täglich beten sollen. Und es wird auch erhört: Herr, verändere mich so, dass ich dir gefallen kann. Und David weiß auch, wen er bitten muss. Und darum sagt er: Lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens wohlgefällig sein vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und dieser Fels ist Christus. Er ist gekommen, um uns nicht nur von den Folgen, sondern auch von der Macht der Sünde zu erlösen. Das heißt, dazu erlöst zu werden, Gott zu gefallen und ihm zu dienen. Dazu ist der Herr Jesus Christus gekommen, dass er das mit uns macht. Was wir im 2. Timotheusbrief gelesen haben, das knüpft hier an. Paulus empfiehlt Timotheus, halte dich an das zuverlässige und wirksame Wort Gottes, denn es macht dich weise zur Errettung durch den Glauben an Christus. Das zuverlässige und wirksame Wort Gottes macht dich weise zur Errettung durch den Glauben an Christus. Und an dieses Wort wollen wir uns auch halten, nicht wahr? Es lehrt uns zuerst, dass die Himmel, die Welt und alles, was darin ist, von Gott geschaffen wurden, um seine Herrlichkeit zu zeigen. Und vom Staunen über diese Schöpfung, da gehen wir weiter zu seinem Wort, das uns seinen Willen offenbart und uns lehrt, warnt, zurechtweist und unser Herz erfreut. Wir können auch im Psalm 119 lesen, dass der Psalmist sagt, ich freue mich über dein Wort wie einer, der eine große Beute gemacht hat. Kennt ihr das, wenn ihr in Gottes Wort lest, darauf hört? Da geht es uns doch manchmal wie den zwei Emmaus-Jüngern, die, nachdem sie Jesus sein Wort erklärt gehört haben, sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er sein Wort zu uns redete? Kennst du das? Wer einmal von dem süßen Honig dieses wunderbaren Wortes gekostet hat, der will immer mehr davon. Es macht uns noch hungriger, wenn wir essen. Die Erkenntnis Gottes wächst und damit wächst die Liebe zum Herrn und die Freude an ihm. Und diese Freude und diesen Reichtum wollen wir uns doch bewahren, indem wir in allem auf seine Anweisungen und Vorschriften hören und achten. Amen.